Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es bei uns um den sowjetischen Avantgarde-Autor Daniil Chams. Es geht um Fußball als Metapher männlicher Träume. Doch beginnen wollen wir mit dem letzten Roman des österreichischen Schriftstellers Gerhard Roth. Am Mikrofon ist Nora Karches. Gerhard Roth ist vor 2 Jahren verstorben. Er war ein Schriftsteller, der in surrealen Szenarien das Schöpferische gefeiert hat. Meine Kollegin Angela Gutzeit hat sein letztes Werk gelesen, ein zu 2/3 fertiges Manuskript, das jetzt unter dem Titel Jenseitsreise erschienen ist.
Nun ist Franz Lindner also tatsächlich gesprungen. Am Ende des Vorgängerromans Die Imker, den Gerhard Roth vor seinem Tod noch fertigstellen konnte, schaute sein Protagonist hinunter in einen Steinbruch. Schwindel verspüre er nicht mehr, heißt es dort. Eine Katastrophe hatte zuvor die Welt zerstört. Der Imker und langjährige Patient der Nervenheilanstalt Gugging bei München ist zum Schluss ganz allein. Seine Lebensgefährtin Malia und deren Tochter Kira sind verschwunden. Nur die Bienenstöcke und seine Aufzeichnungen, zu lesen als eben dieser Roman Die Imker, bleiben ihm. Und nun gleich zu Beginn des fragmentgebliebenen Romans Jenseitsreise springt Franz Lindner, Roths Seelenverwandter und fiktiver Begleiter, über Jahrzehnte seines literarischen Schaffens in die Tiefe. Als Ich-Erzähler lebt er jedoch fort.
Ich war aus der Welt geflüchtet, in der ich meine Einsamkeit nicht länger ertragen hatte, die Sinnlosigkeit, das Verstummen der Menschen und das Fehlen von Liebe. Ich hatte weder die Kraft noch den Willen verspürt, weiterzuleben. Und beim Gedanken, aus der Erde zu flüchten, war ich, meinem Vorsatz folgend, einfach losgelaufen, um ins Jenseits zu gelangen.
Wie Alice im Wunderland erwacht Franz Lindner nach seinem Sturz in einer anderen Wirklichkeit. Eine Art Zweidimensionalität mit dem Gefühl, zur Figur eines Zeichentrickfilms geworden zu sein. Dabei landet Lindner im ersten Teil des Romans, betitelt mit »Mein Tod«, nicht wie der antike Dichter Vergil in Dantes göttlicher Komödie in der Hölle, sondern in der mythischen Landschaft Altägyptens. Sie gilt als Wiege der Kulturen und Hort zahlreicher Glaubensvorstellungen, ausgestattet mit einem Totenkult und seinen 3 Stadien der Trennung, Umwandlung und Angliederung an einen neuen Daseinszustand. Darauf weist die Literaturwissenschaftlerin Daniela Bartens in ihrem instruktiven Nachwort hin. Im gewissen Sinne folgt Roth den konzentrischen Kreisen von Vergils Höllenfahrt. Und auch ein Jenseitsführer ist zur Stelle. Zunächst ist es der Journalist Elias Schneider, der, noch eher dem Diesseits zugehörig, Franz Lindner noch einmal in seine Kindheitswelt eintauchen lässt. In diesem Stadium der Loslösung erlebt der zeitlebens als schizophren geltende Lindner, dass er seine Gestalt wechseln kann. Mal ist er winzig klein, dann wieder groß, bis er schließlich entsprechend altägyptischer Mythologie zur Elster mutiert, phantasmagorische Landschaften am Nil überfliegt, um sich dann im großen zweiten Teil des Romans »Die Wüstenstadt« im lautlosen Gedankenflug mit verstorbenen Künstlern, Schriftstellerinnen und realen Personen der Zeitgeschichte auszutauschen. In dieser Wüstenstadt, die Züge von Kairo trägt, leben die Toten verschiedener Zeiten in unterschiedlichen Stadien ihrer Metamorphose. Verbrecher wie Hitler oder Stalin sind anzutreffen, die in unterirdischen Katakomben von Fäkalien leben müssen. In anderen Räumen trifft Lindner auf Menschen, die zeitlebens schöpferisch tätig waren, jedoch an der sogenannten Normalität scheiterten und sich nun in der Erwartung einer weiteren Seinsstufe befinden. Diese Begegnung Franz Lindners mit beispielsweise Lewis Carroll, Albert Einstein, Jonathan Swift, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Selma Lagerlöf, James Ensor, Vincent van Gogh, Friedrich Nietzsche oder Marcel Proust geben Gerhard Roth noch einmal die Gelegenheit, sich mit den literarisch und geistig Verbündeten seines großen Lebensprojektes zusammenzuschließen. Dabei gelingen ihm kleine funkelnde Porträts mit nicht selten witzigen Pointen, so wenn der Autor nicht nur Kafka auftreten lässt, sondern ihm auch seinen Biografen Rainer Stach zur Seite stellt, der, wie es heißt, bereits zu Lebzeiten über die Gedankenbrücke in das Jenseits gelangen und von dort wieder zurück auf Erden reisen konnte. Wie sein alter Ego Lindner kennzeichnet Roth diese Toten im Schattenreich des Purgatorio als Versehrte, die sich an der Beschränktheit menschlichen Denkens und der Eindimensionalität dessen, was als Wirklichkeit gilt, abarbeiteten. Marcel Proust, schwer röchelnd, unter seinem Baldachin im Bett sitzend, bringt es auf den Punkt.
Dank der Kunst sehen wir nicht nur eine einzige Welt, nämlich die unsere, sondern eine Vielzahl von Welten. So viele wahre Künstler es gibt, so viele Welten stehen uns offen.
Schließlich wird die Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian Lindners zweite Jenseitsführerin. Wie überhaupt zum Ende hin die Frauen die Führung übernehmen. In einem der letzten Kapitel, Oase der Irrenden, versammeln sich in einem Café mit dem Namen Metamorphose berühmte Frauen wie Hannah Arendt, Gertrude Stein, die Bronte-Schwestern, Anne Frank und eben auch Maria Sibylla Merian zu einem Disput über die Möglichkeit, in ein Paradies der Offenheit überzutreten, im Sinne der Aufhebung von Grenzen zwischen Natur und Kultur, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Diesseits und Jenseits. Vielleicht wäre die zuletzt angedeutete Flussfahrt, so der Titel des geplanten dritten Kapitels, das Roth nicht mehr schreiben konnte, diese Reise ins Offene. Mit der summenden Stimmenvielfalt im Café Metamorphose schließt sich hier ein Kreis. Vergleichbar mit dem von Roth immer wieder ins Feld geführten Bienenschwarm als grenzenloses, ungeteiltes Ganzes aus vielen Einzelnen. Es ist grandios, in diesem Roman, obwohl doch Fragment, noch einmal den ganzen literarischen Kosmos Gerhard Roths aufscheinen zu sehen. Man folgt in diesem letzten Werk dem Flug seines Protagonisten ins Jenseits der schöpferischen Irrationalität mit Bewunderung und Faszination.
Angela Gutzeit über Gerhard Roths Roman Jenseitsreise mit einem Nachwort von Daniela Bartens. S. Fischer Verlag, 416 Seiten, 26 Euro. Niederland. So heißt der Roman, der den Schriftsteller Joseph O'Neill schlagartig bekannt gemacht hat. Niederland ist 2008 erschienen und war für den Man Booker Prize, den wichtigsten Literaturpreis Großbritanniens, nominiert. Christoph Schröder hat das neue Buch von Joseph O'Neill gelesen, Godwin. Ein Roman, der von den Milliardengeschäften im Profifußball erzählt.
Was für ein kalkuliert merkwürdiges Buch. Wer spricht hier und zu welchem Zweck eigentlich? Immer wieder stellt man sich beim Lesen solche Fragen. Joseph O'Neill ist, das zeigte sich schon in seinem Erfolgsroman Niederland, ein Autor, der Motive, Handlungsstränge und auch Bewusstseinszustände kunstvoll in der Schwebe halten kann. In Godwin sind es zwei Erzählstimmen, die einander ablösen. Zunächst spricht Lakesha Williams, eine Frau, Ende 30, die in Pittsburgh als Co-Leiterin einer genossenschaftlich organisierten Bürogemeinschaft von Freiberuflern vorsteht. Die Mitarbeiter sind spezialisiert auf sogenanntes Medical Writing, aber auch auf das Verfassen von Förderanträgen, Installationsanleitungen oder technischer Handbücher. Mit einem der Mitarbeiter gibt es Schwierigkeiten. Mark Wolf, so heißt er, hat eine wenig zufriedenstellende Arbeitsleistung. Kunden haben sich über seine Unhöflichkeit beschwert. Zu allem Überfluss leistete sich Wolf auch noch eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Portier des Bürohauses, in dem sich die Genossenschaft eingemietet hat. Ein schwer einzuschätzender Charakter also, dem O'Neill von Beginn an eine geheimnisvolle Aura zuschreibt.
Er hatte Charisma. Die jüngeren Neuzugänge waren fasziniert von diesem blonden, hochaufgeschossenen Mann Ende 30, der oft mit seinem Hund und weniger oft mit seiner schönen Partnerin und dem gemeinsamen Kind gesehen wurde. Männer schätzten Wolf wegen der Gerüchte, er habe 2 Jahre in der Antarktis verbracht.
Dieser Mark Wolf ist neben Lakesha die zweite Erzählstimme des Romans. Ein Mann in der Krise, dessen Selbstsicherheit bei Weitem nicht so ausgeprägt ist, wie es nach außen scheint. Der Anruf seines Halbbruders, der ihn nach England bestellt, kommt Wolf gerade recht. Jeff, so heißt der Halbbruder, hat in seinem Leben bislang noch nicht allzu viel zustande gebracht. Nun versucht er sich als Spielervermittler im Profifußball und wittert das große Geschäft. Ihm ist ein Video zugespielt worden. Es zeigt einen jungen afrikanischen Fußballer, dessen Fähigkeiten alles bislang Gekannte überragen sollen. Ein vermeintliches Jahrhunderttalent, das in dem Video in irgendeinem baufälligen Stadion seine Gegenspieler das Fürchten lehrt.
Um es ganz grundsätzlich zu formulieren, der Junge erzielt im Alleingang 2 Tore, die, so scheint es, unwirkliche räumliche und technische Fähigkeiten voraussetzen. Die Gabe, in hohem Tempo in eine Meute von Gegnern hineinzugleiten und mit dem Ball am Fuß wieder aufzutauchen, während die Möchtegern-Angreifer auf entschieden tragikomische Weise hinter ihm auf der Nase liegen.
Godwin ist in seiner gezielt verrätselten Anlage ein kompositorisch raffiniertes Buch. Wer hier aus welchen Motiven handelt, bleibt bis zum völlig verblüffenden Ende des Romans undurchschaubar. Ein weiterer Player tritt auf den Plan. Der französische Ex-Profi und Spielerscout Lefebvre soll Wolf als Experte für den afrikanischen Markt bei der Suche nach dem Fußballtalent helfen. Denn wo genau Godwin, so der Name des Jungen, sich aufhält, ist nicht bekannt. Lefebvre ist eine krude Mischung aus salbaderndem Fußballphilosophen und zynischem Menschenhändler. Die rassistischen Theorien von den ausgelaugten und physisch limitierten weißen Fußballspielern Europas, die der Kraft und Explosivität der emigrierten schwarzen Fußballer unterlegen seien, kommen wie selbstverständlich aus Lefebvres Mund. Ebenso aber auch eine Reihe theoretischer Überlegungen über die magische Schönheit des Fußballspiels an sich.
Schon lange sei er für die scheinbar mystischen Eigenschaften des Balls empfänglich. Einer Kugel, die sich kicken, werfen oder mit einem Schläger bewegen lasse. Ja, er glaube schon lange, dass mit einem Ball zu spielen bedeute, in eine harmonische Beziehung zum Universum zu treten, das ja seinerseits mit Kugeln gefüllt sei.
In solchen Passagen zeigt sich auch das Problem dieses Romans. Selbstverständlich führt O'Neill diese Figur als Symptom eines aus dem Ruder gelaufenen Systems vor, aber um das zu bewerkstelligen, muss er Lefebvre eben auch ausgiebig ausreden lassen. Godwin ist ein streckenweise recht verplaudertes Buch, in dem der Fußball zur Metapher männlicher Träume wird. Mark Wolf ist ein dunkler Charakter mit einem Haufen Ideen im Kopf. Lakesha, die zweite Erzählstimme des Romans, wird als Figur weit weniger anschaulich als Wolf. Wie allerdings Joseph O'Neill im letzten und durchaus spannenden Drittel seines Romans all die disparaten Handlungsteile und seine über die Welt verstreuten Figuren zueinander bringt, ist höchst elegant. Man muss sich nicht für Fußball interessieren, um die Kunstfertigkeit von Godwin gutieren zu können.
Christoph Schröder über Joseph O'Neill und seinen Roman Godwin. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingel, Rowohlt Verlag, 428 Seiten, 28 Euro. Daniel Chams ist ein Autor der Leningrader Moderne, der im deutschsprachigen Raum erst lange nach seinem Tod in einer Gefängnispsychiatrie bekannt geworden ist. Geboren 1905, verfasste er 1935 ein Theaterstück, Zirkus Schadam heißt es. Der Text war eine Auftragsarbeit für das Leningrader Marionettentheater. Ich habe Anja Schlossberger, die als Übersetzerin an der Neuauflage des Texts mitgewirkt hat, gefragt, in welcher Phase seines Lebens ist Daniel Chams zu diesem Zeitpunkt 1935?
1935 arbeitet Chams für den Kinderbuchverlag. Vorausgegangen waren die 20er Jahre. Chams war Mitglied in mehreren Gruppierungen gewesen, was sehr üblich war zu dieser Zeit, und ist dann Mitglied geworden des OBERIO, der Objedinjenie Realnego Iskustva, der Vereinigung der realen Kunst. 1930 allerdings wird OBERIO verboten und Daniel Chams wird kurz darauf verhaftet und in die Verbannung geschickt. 1932 kommt er zurück. Das Klima wird immer rauer. Wie wir alle wissen, wird 1934 der sozialistische Realismus als Kunstform festgesetzt. Und Chams Chancen darauf, je etwas von seiner Erwachsenenliteratur zu veröffentlichen, schwinden zusehends. Insofern ist es also tatsächlich für ihn sicherlich ein kleines Wunder gewesen, als er diesen Auftrag bekam.
Zirkus Schadam, dieser Text, das ist ja ein Text, der sehr witzig ist. Also es gibt eine Figur beispielsweise, die wird von einem Haifisch gefressen und steigt dann anschließend triumphierend aus diesem Haifisch heraus, lebendig. Aber dieser Text hat auch eine dezidiert politische Ebene. Was würden Sie sagen, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Lesarten zueinander? Also diese Slapstick-Ebene und die gesellschaftskritisch-politische Ebene. Wie haben Sie das gelesen?
Die slapstickhafte Ebene ist vielleicht die, die eher für das Marionettentheater, für das Kinderpublikum angeführt werden kann. Die Nervensäge Vertunov kommt immer wieder mit neuen Vorschlägen, was er alles aufführen könnte, die allerdings ein solcher Unsinn sind, dass der Direktor jeweils ablehnen muss. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Vertunov den Direktor, sobald der etwas sagt, immer wieder korrigiert, negiert, das Gegenteil behauptet, also so ein bisschen frech ist, aber eben auch die Gegenfolie zu dem systemtreuen Direktor, der vielleicht eher das Gesetz, die Gesetzestreue, das Normale verkörpert. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie die Situation für Harms war in den 30er Jahren, dann kippt auf einmal das Slapstickhafte. Und wir haben vielleicht wirklich so eine Art Dada-Künstler, der eben vom System abgelehnt wird, dessen künstlerische Existenz vom systemtreuen Direktor verhindert wird.
Wenn wir uns diese Figuren einmal näher anschauen, die Daniel Chams auftreten lässt in seinem Stück, also der Bürger Vertunov, den Sie eben schon angesprochen haben, der Direktor, der so ein wenig als sein Kontrahent angelegt ist, natürlich gibt es noch den Clown. Diese Figuren, gibt es da eine Figur, in der sich Chams so ein wenig selbst hineingeschrieben hat, eine Spiegelfigur? Oder wie würden Sie dieses Gefüge bewerten der Figuren?
Wenn wir jetzt Vertunov lesen als einen Künstler, der an seiner künstlerischen Existenz gehindert werden soll vom Direktor, dann würde ich denken, hier findet sich Chams sicherlich ganz gut wieder. Interessant ist, wie sich das Verhältnis von Direktor und Chams im weiteren Verlauf des Stückes entwickelt. Dann ist der Auftakt noch relativ ausgewogen, ist eine Art Ja-Nein-Dialog, wenn wir so wollen. Dann ist es allerdings so, dass die Gewaltbereitschaft des Direktors immer weiter zunimmt. Von verbaler Gewalt führt es so weit, dass der Direktor die Anweisung, dem Kraftprotz, dem Gewichtheber, würden wir vielleicht auch sagen, erteilt, dem Vertunov eine solche zu verpassen, dass er dem Erdboden gleichgemacht wird und verschwindet. Und hier denkt man dann, wenn wir das Ganze auch historisch, politisch lesen wollen, eben doch daran, wie der Staat immer mehr beginnt in den 30er Jahren, die unliebsamen Elemente zum Verschwinden zu bringen.
Ja, Sie haben das jetzt schon anklingen lassen, also das Gesamtwerk von Daniel Chams, das lässt sich unterteilen in einen Textkorpus für Kinder und in einen für Erwachsene. Zu seinen Lebzeiten konnten vor allem eigentlich die Texte für Kinder erscheinen. Wann setzt denn dann die eigentliche Rezeption der Werke von Daniel Chams ein? Das war ja sehr viel später, richtig?
Ja, Sie haben völlig recht. Zu Lebzeiten konnte Chams tatsächlich nur 2 Gedichte veröffentlichen. Und die Kinderliteratur ist dann etwas, das über die gesamte Sowjetzeit tatsächlich immer weiter rezipiert wird, während die inoffizielle Erwachsenenliteratur tatsächlich warten musste bis hinein in die 70er Jahre. Da haben dann Michael Melach und Wladimir R. in einem Bremer Verlag eine mehrbändige Chams-Ausgabe herausgebracht. Allerdings war auch das zu dieser Zeit noch so gefährlich, dass man 1983 Michael Melach unter einem Vorwand verhaftete und 5 Jahre in die Verbannung geschickt hat.
Diese Texte eines Autors, der so gelitten hat unter den Repressionen des Staates, der am Ende verstorben ist, 1942 im Gefängnis, am Hungertod. Wie lesen Sie diese Texte heute im Wissen um das, was genau in dieser Region heute wieder passiert?
Am eklatantesten ist für mich Chams Hauptthema der 30er Jahre, nämlich die Gewalt, dieses Ausgesetztsein, die Ohnmacht gegenüber einem totalitären Staatssystem. Leute verschwinden in den 30er Jahren, werden unter fabrizierten Anklagepunkten verhaftet. Alles leider etwas, das wir jetzt diese Woche wieder gesehen haben, wenn wir an das Urteil von Zhenia Berkovic denken, die unter einem ganz ähnlichen Anklagepunkt verhaftet wurde. Bei Chams hieß es antirevolutionäre Propaganda. Angesichts des Putinismus ist Chams Leben und Werk leider wieder sehr, sehr aktuell.
Daniel Chams Zirkus Schardam ist übersetzt worden von Peter Urban mit einem Nachwort von Polina Baskova, das Anja Schlossberger aus dem Russischen übertragen hat. Mit ihr habe ich gesprochen. Erschien bei der Friedenauer Presse, 98 Seiten, 18 €. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Nora Karches.